Nö, jetzt fang doch mal neu an. Und heute spreche ich das Ding.
Halt die Fresse!
Hey Leute da draußen, hier ist Palm und Jordan, euer Lieblingspodcast. Wir haben den Titel ein bisschen geändert, weil wir dachten, dass wir einfach den Main Event sozusagen in den Fokus rücken. Ich bin Ricky Palm und im Hintergrund hört ihr ihn schon, meinen Manuel Andrack. Hallo Philipp!
Wer war Manuel Andrack nochmal?
Manuel Andrack war der Sidekick vom Harald Schmidt in der Harald Schmidt Show.
Ja, genau.
Ja.
Stimmt, das war der Redaktionsleiter, ne?
Ja, sehr intelligent übrigens, muss man dazu sagen. Habe ich schon mal live gesehen bei so einer Lesung im, was war das, Naturtheater in Beuren, meine ich. Ja. Das sind die großen Weltstädte hier im Schwabenland. Beuren am Rande der Neuven. Die kennst du vielleicht, die Burg Neuven?
Nee. Wie heißt die? Nolfen?
Es klingt so, als ob jemand gerade irgendwie erkältet war. Als er
nee, meine Freundin, eine Bekannte von mir, die heißt Nolven.
Nolven. Nee, Neufen, also N.
Neufen,
N-O-I-F-E-N. Genau, die Burg Neufen. In Sichtweite nicht. Zur Burg Teck. Beide Burgen habe ich schon mit meinem Rennrad erklommen. In beeindruckender Zeit, muss man sagen.
Und ich denke manchmal, Samstagabend soll ich nicht zur Burg Neufen laufen.
Wahnsinn.
Ja.
Und da den erkennt man sofort, dass du ein Kreativer bist.
Heute Mittag schon ausgedacht. Lange rum überlegt mit meinem Team. Hey, was macht eigentlich bei dir die Fitness? Würde ich jetzt gerne mal wissen. Weil ich kann mich noch erinnern, dass in unserem Vorgängercast, als ich so auf meinem körperlichen Tiefpunkt war oder sehr nahe, mich vor allem seelisch auch scheiße gefühlt habe, kann ich mich echt bildhaft dran erinnern, dass du so geflext hast und so richtig stolz und happy warst. Wie sieht es momentan aus? Ich glaube, das müsste jetzt ungefähr ein Jahr oder anderthalb her sein.
Das ist schon länger, Das war 2017. Aber das macht gar nichts. Ich habe natürlich nicht aufgehört mit dem Sport machen, aber wurde jetzt zu einer Pause gezwungen, denn die Fitnessstudios sind ja auch in Deutschland geschlossen. Ich weiß gar nicht, ob das in Holland auch so ist.
Nee, man muss sich aber anmelden.
Ja, das war auch ein Grund, warum ich in der Zeit, als die Fitnessstudios dann wieder öffnen durften, schon einen Bogen drum gemacht habe. Also nicht so sehr, weil ich jetzt große Angst hatte, mich dort anzustecken, weil ich glaube, da gibt's ja auch inzwischen ja ein paar Zahlen dazu, dass man sich da jetzt nicht unbedingt, oder dass die Ansteckungsgefahr dort nicht viel größer ist als, keine Ahnung.
Was verwundert übrigens, aber gut.
Ja, ich sag so, ich habe einfach keinen Bock da vorher, mich irgendwie anzumelden und dann meinen kompletten Tag an irgendeine Anmeldezeit auszurichten. Das Coole war für mich ja im Endeffekt, dass ich dorthin gehen konnte, wann ich wollte und solange ich wollte. Und dann auch zum Beispiel, was weiß ich, eine halbe Stunde an einem Gerät trainieren konnte. Und das alles ist jetzt in dem Fitnessstudio, in dem ich eigentlich
bin,
nicht mehr
möglich. Wer trainiert bitte eine halbe Stunde an einem Gerät? Es sei denn, ist es Cardio.
Ja, ich habe zum Beispiel so ein Gerät, da konntest du drei Übungen an einem Gerät machen. Also das war jetzt nicht, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Ich habe gerade überlegt, ob es da irgendwie einen Fachbegriff dafür gibt. Gibt es natürlich, also du konntest einmal Klimmzüge machen in drei verschiedenen Festhaltepositionen, sage ich jetzt einfach mal, so ein bisschen breiter, enger und so weiter und so fort. Dann konntest du dich so abstützen und nach oben wie am Reck.
Kannst du einen Klimmzug denn gut?
Ja, jetzt mittlerweile, klar. Früher war das für mich mit das Peinlichste, wenn ich Klimmzüge machen musste.
Ja, ich kann nämlich, pass auf, wir sind nämlich direkt im Thema und ich finde es cool, dass du Klimmzüge gemacht hast und die selber ins Gespräch bringst. Und zwar im Thema Calisthenics. Ist dir das ein Begriff?
Nee. Kannst du es ein bisschen erklären? Vielleicht wird es dann
nicht drauf. Ich kann das übrigens auch nicht, falls du dir wieder mal ein bisschen doof vorkommst.
Ja, jetzt gerade komme mir unfassbar doof vor, aber für mich ist das ein kompletter Normalzustand. Deswegen ist es eigentlich
ich kannte nämlich nur Calinetics und nicht Calisthenics. Calisthenics ist eigentlich, kann man es runterbrechen, auf Eigengewichtsübungen. Es gibt aber so eine richtige, es gibt so einen Typ, der heißt, glaube ich, wie heißt der, Chris Area oder sowas oder Herrera oder was weiß ich, auf YouTube, so ein YouTuber. Und das da siehst verrückt. Du eigentlich, worum es geht, nämlich, also wenn du das kannst, bist du praktisch sowas wie ein Turner. Und Turner, fand ich schon immer, haben eine sehr geile Körpergeschichte gehabt.
Absolut, ich muss gleich reingrätschen. Gott sei Dank sagst du dir wahrscheinlich.
Nee, ich bin noch nicht fertig.
Ich wollte dir nur sagen, dass ein Gymnastiktyp, der hat mich eigentlich dazu animiert, ins Fitnessstudio zu gehen und dort genau das zu machen, was du wahrscheinlich jetzt beschreibst.
Genau. Und ich schicke dir auch mal kurz was, einfach nur so, damit wir...
Da freue ich mich ja, vor allem für die Hörer, die...
Ja, nee, das kannst du dir einfach so nebenbei angucken. Was ich sagen will, und das Geile ist dann halt so praktisch, die Endstufe ist dann so auf im Handstand Liegestütz machen sozusagen.
Oh, okay.
Und ich habe mir auch Ringe bestellt jetzt, aber mit Ringen, ey, da geht gar nichts. Einfach nur in diesen Ringen sich zu halten, ja. Also, dass du praktisch die Hände so an den Hüften hast und so in den Ringen drin stehst, ist so kraftraubend. Aber auch das Geile ist, es fing bei mir ja an, ja, mit diesem, dass ich mich überhaupt für sowas interessiert habe, durch diese 25 Liegestütz-Challenge gegen Depressionen oder was das war, ja, auf Facebook. Und die habe ich schon beobachtet, dass die in meiner Timeline hier und da aufpoppt bei verschiedenen Leuten, bei einer Internatskollegin, die so Reiterin ist und die dann regelmäßig so im Stall ihre 25 Liegestütze gemacht hat. Das fand ich sehr lustig und das habe ich dann auch gemacht. Und natürlich, wie es ist, wenn man im Internet irgendwas macht, kriegt man natürlich sofort alles, was man falsch gemacht hat. Und die Leute sagen, hey, du bist viel tiefer und du musst die Arme zusammen. Also übrigens teilweise Sachen auch, die Blödsinn sind, weil es gibt 1000 verschiedene Liegestütze zum Beispiel. Und sie sprechen halt unterschiedliche Muskelgruppen an. Aber inzwischen bin ich auch derjenige, der diese Calisthenics-Regel Full Range of Motion lieber das und dann richtig 20, 30 Liegestütz als 100 am Tag, die super wenig tief gehen. Ja? Und deswegen bringt mir das auch Spaß, weil es irgendwie dann irgendwann auch geil ist. Also wenn du zum Beispiel solche Liegestützgriffe hast, ja, und trotzdem dann mit dem Kinn auf den Boden aufsetzt, dann machst du eine sehr tiefe Liegestütze, tiefer als du es ohne diese Griffe überhaupt machen kannst, weißt du, weil du kannst ja tiefer als deine Hände, als dein Puls ist. Und irgendwie, ich bin mal echt gespannt, ob das irgendeinen nennenswerten Unterschied macht bei dem, was ich gerade mache, ja, weil ich mache, ich habe auch so Kettlebells, mit denen arbeite ich aber nicht so viel, ja, aber ab und zu nutze ich die. Und ich frage mich halt doch, wenn ich das jetzt einfach stur durchziehe, ein Jahr oder so, ist dann eine Sixpack-Chance oder wird sich dann was tun? Was ich auf jeden Fall jetzt schon merke, nach so zwei, drei Monaten, ist, dass meine Schultermuskeln, also meine Oberarmmuskeln, wenn ich so Liegestütze mache, ich habe ja so eine geschlossene Gruppe auf Facebook gegründet, wo wir uns gegenseitig dazu anhalten, das zu filmen und zu posten. Und da merke ich schon, dass da viel mehr Definition ist. Ja? Und ich spüre auch so ein bisschen, die Körperspannung ist besser. Aber ich bin einfach mal gespannt, weil ich finde, solche Sachen, ja, die sind so viel leichter zu bewerkstelligen als Laufen. Ernsthaftes Laufen, da muss man so viel Zeit investieren. Und da musst du halt auch, wenn du eine gute Trainingseinheit, musst du halt auch mal fucking 3 Stunden, 4 Stunden laufen gehen. So lang brauchst du nicht für diese ganzen Calisthenics-Sachen. Da geht's 10 Wiederholungen oder so, 3-mal, halt dann Full Level und dann war's das.
Also meine größten Erfolge habe ich tatsächlich auch mit dem Calisthenics, das ich damals aber gar nicht so bezeichnet habe, weil ich gar nicht wusste, dass es diesen Begriff gibt, verbracht. Und da habe ich wirklich jeden Tag, oder sagen wir mal, jeden zweiten Tag 2 Stunden und die restliche Zeit habe ich dann mal 1 Stunde nur trainiert, also die anderen Tage, und bin dann auch aufs Laufband gegangen und auf, wie heißt denn das nochmal, diese Tretmühle da mit diesen Stäben rechts und links, die da so nach oben weggehen. Ich weiß gar nicht, wie die
Ergometer da. Ergometer oder sowas, ja, heißt
der? Wahrscheinlich
Ellipto,
irgendwie so.
Ellipto.
Aber ich habe zum Beispiel TRX geliebt, das ist sowas Ähnliches, das ist nur nicht mit Ringen. Sondern das sind halt so Schlaufen dann, aber es ist im Endeffekt.
Ja, aber das ist auch Calisthenics, diese Schlaufen.
Genau.
Man kann die ja auch zum Beispiel nehmen, um die Liegestütze sukzessive schwerer zu machen.
Genau.
Also,
genau,
dass man mehr in der Höhe ist. Ich nehme inzwischen den Tisch einfach, weißt du, dass ich die Füße auf den Tisch mache und dann neben dem Tisch diese Griffe und dann Liegestütze mache. Die sind schon um einiges peppiger, als wenn ich einfach nur so mache.
Und was mir persönlich dann wirklich geholfen hat, waren so kleine, ganz, ganz kleine Ziele mir zu stecken, die ich aber, ich sag mal so, gefühlt nach jedem Training erreicht habe. Also das fing damit an,
heute mache ich 100 Liegestützen, heute schaffe ich 5 Pull-Ups.
Ja, nicht nur 100, also es ging praktisch damit los. Ich bin ja sehr unfit sozusagen ins Fitnessstudio gegangen. Und es ging dann damit los, dass ich gesagt habe, so, Jetzt mache ich heute Sit-Ups, allerdings nicht auf dem Boden, sondern da hast du dann so eine Liege gehabt, die konntest du verstellen und habe ich die so vertikal schräg nach unten gestellt an so einer Sprossenwand. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was ich meine?
Ja, ja, klar.
So.
Aber nicht jetzt komplett vertikal, was weiß ich, 45 Grad ist ja immer schon praktisch.
Ja, genau, so 45 Grad kommt eigentlich, nee, sagen wir eher 40 Grad. So ungefähr habe ich mir das da hingestellt, das Teil, und habe gesagt, jetzt machst du es einfach mal so oft, bis nichts mehr geht. Also jetzt natürlich nicht bis ich...
Das mache ich übrigens immer, wenn eine Wiederholung immer so oft, bis nichts mehr geht.
Dann hatte ich also so eine Referenzzahl und da war mein Ziel, jeden Tag eine mehr zu machen. So. Und ja, irgendwann verdoppelst du das und verdreifachst das. Also es dauert, also eine Verdreifachung weiß ich gar nicht. Doch, natürlich habe ich es verdreifacht, auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, beim ersten Mal irgendwie 12 geschafft oder so.
Hast du, ganz kurz, hast du nur ein mehr gemacht oder hast du einfach...
Jeden Tag ein mehr.
Einfach ging's nur... Okay, aber wenn du super fit warst...
Das war immer schon meine Herangehensweise, es so zu machen, dass ich mich drauf freue. Weil du, weißt du, so ein mehr, da freust du dich immer drauf. Aber so dieses, jetzt machst du einfach so oft, du kannst, und jetzt gelingen dir, was weiß ich, an dem darauf folgenden Tag 20. Und dann kommst du wieder einen Tag später hin und auf einmal schaffst du nur noch 17. Also mein Gehirn braucht dann praktisch die Belohnung, dass ich dann am darauf folgenden Tag wieder mehr habe als diese 20, die ich den Tag zuvor hatte. Deswegen, also ich muss mich immer selbst mit so Kleinigkeiten dann belohnen. Also das reicht mir dann schon, wenn ich einen mehr geschafft habe oder zum Beispiel auf dem Laufband, habe ich die Geschwindigkeit um 0,5 erhöht. Nach jeder Woche. Das merkst du ja überhaupt nicht. Aber es ist für mich Progress. Also für mich...
Ja, das merkst du irgendwann sehr wohl.
Ja, natürlich.
Ich beim
genau,
Laufband,
nach vier Wochen merkst du das schon.
Die Distanz verlängert anstatt das Tempo.
Ja, da habe ich halt immer die eine Stunde gemacht und das war für mich... Also eine Stunde auf dem Tempo, das ich dann am Ende mal eingestellt habe, das hätte ich am Anfang nicht geschafft. Aber grundsätzlich eine Stunde laufen ist jetzt nicht so das Problem. Also es ist ja halt einfach nur eine Tempofrage. Aber mir ging es von Anfang an nicht darum, schnell große Fortschritte zu machen, sondern erstmal dabei zu bleiben. Also ich habe mir halt überlegt, wie schaffst du es, dass du diesen Sport, Fitness in deinen Alltag integrierst, so dass das dazugehört wie, was weiß ich, Abendessen. Also du freust dich drauf und das ist einfach ein Ritual. Und ja, das habe ich halt versucht, indem ich am Anfang mich so wenig wie möglich angestrengt habe, aber das dann immer weiter erhöht habe. Und dann waren die Erfolge relativ schnell da, würde ich so sagen. Also nach einem halben Jahr habe ich dann zum ersten Mal im Spiegel mich erschrocken und habe gedacht, oh, es sieht ja jetzt... Sieht ganz anders aus als davor. Davor habe ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und dann überlegst du natürlich, musst du da jetzt vielleicht dann irgendwie mal einen Eiweißshake zu dir nehmen, also Proteinshakes.
Hast du sowas gemacht?
Ja, natürlich habe ich sowas gemacht. Man fällt ja immer auf so einen Quatsch rein. Also das heißt, man fällt immer auf so einen Quatsch rein. Das ist jetzt falsch. Ich sag mal so, wenn jemand da wirklich intensiv trainiert und sich wirklich zu Topleistungen fast schon täglich quält, dann mag das Sinn machen. Aber in meiner Situation nicht. Was Einzige, was bei mir Sinn
gemacht hat... Ich glaube nicht, dass es schädlich ist, aber wenn ich auch noch mal kurz Kleines zu dem Thema...
ja, Manuel.
Diese Eiweißgeschichte. Ich habe mal ein Interview gelesen mit so einer Biologin, die vor allem sich mit so Prozessen im Muskelgewebe, die überhaupt die Eiweißmenge, ja, die der Körper in den Muskeln umsetzen kann und verarbeiten kann, um Muskeln wachsen zu lassen. Ich glaube, da reicht sogar echt ein Ei nach dem Sport oder ein halbes Glas Milch. Und diese Eiweißmengen, die sich da immer mit ihrem Whey-Protein und so reinballern, es ist einfach Verschwendung, weil du kannst es sowieso nicht absorbieren, umsetzen und in Muskeln machen. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Ich habe es letztens auch, man ist so dumm. Ich habe letztens auch gedacht, ey, vielleicht wird es auf Nummer sicher gehen und so. Aber ich esse ja Eier, ich esse eiweißhaltiges Essen, das reicht. Und ich glaube auch nicht, dass es so wahnsinnig viel Unterschied macht, wenn ich mir jetzt so einen fucking Protein check. Aber ich will mich dafür gleich vorauseilend schon mal sagen, die Chance ist trotzdem da, dass ich irgendwann so dumm bin und denke, ach komm, einmal in der Woche so ein Shake nach einem ganz besonders harten Training kann nicht schaden.
Also das Einzige, was mir wirklich sichtbar was gebracht hat, war Kreatin. Also das hat wirklich, erstmal bringt das natürlich diese Wassereinlagerung, das heißt, du hast erstmal mehr Masse sozusagen auf dem Körper, aber ich bin davon wirklich überzeugt, dass ich dadurch mehr Muskelmasse dann auch zugelegt habe.
Ist aber nicht unumstritten.
Ist nicht unumstritten, ist absolut richtig. Ich habe versucht, da halbwegs seriöse Quellen dann anzuzapfen. Also ich kenne ja jemanden, der zum Beispiel aktiv dann auch im Kampfsport tätig ist und habe ihm mal gefragt, was er so empfiehlt, weil die müssen natürlich auch aufpassen wegen Doping und sowas. Und der hat mir da so ein paar Tipps gegeben und ich weiß gar nicht mehr, wie die Marke hieß. Ich habe es, glaube ich, noch irgendwo im Schrank. Aber ich habe das dann auch irgendwann sein lassen, weil das Ding ist halt immer, wenn auf einer Verpackung schon steht, nicht länger als 8 Wochen nehmen und so, dann habe ich auch gedacht, naja, also wenn die das schon so draufschreiben, wahrscheinlich solltest du es dann überhaupt nicht nehmen.
Und es gibt momentan so viele Leute, die es gibt ja sogar so Vegane, also die gar kein tierisches Eiweiß nutzen, so Natural Bodybuilder nennen die sich. Und wenn du da siehst, du was möglich ist ohne Pülverchen, also es gibt da richtig harte, die also wirklich nur so Frutarier sind und selbst die sind so shredded. Und ganz ehrlich, ich finde ehrlich gesagt so, ich möchte ja gar nicht Muskelmasse zu, wie du es scheinbar wolltest, weil ich mich schon immer als, obwohl du auch kein, du bist ja auch nicht so ein klassischer Spargel-Tarzan, aber ich bin ja, ich muss immer aufpassen, weil Leute immer sagen, hey, du bist überhaupt nicht so breit, was tust du so oder so, aber ich kann dir sagen, das ist auf eine negative Art und Weise, weil der Garten vom Nachbarn hat immer das schönere Gras, sagt man in Holland, ja.
Ja.
Und damit meint man übrigens wirklich nur das Gras auf dem Boden.
Selbstverständlich.
und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es immer als störend empfunden, wenn Leute sagen, oh, du bist ja volles Tier. Und es gab auch mal so Zeiten, als ich eine Glatze hatte mit 18, 19 oder so, 20, dass Leute sagen, ey, du müsstest in einer Hardcore-Band spielen, ey, das wird so, du bist so ein Monster und was weiß ich. Ich dachte, was will das wieder nicht? Ich kann nicht singen, ich habe keinen Bock auf die Musik, da rumzuschreien die ganze Zeit. Und warum, was sehe ich denn? Ich habe mich nämlich immer als den lustigen, harmlosen, dünnen Typen gesehen, der ich in meiner Kindheit auch war. Aber irgendwie hat es in meiner Pubertät irgendwas zerrotzt oder ich weiß nicht, ob es das Wanken war, dass mein Brustkorb und mein Hals einfach breiter sind, ja. Kann man das so sagen, ohne dass ich mich, weißt du, was ich meine? Dass ich jetzt, es gibt ja so eher so schlachsige Typen und es gibt so eher so stämmige Typen und ich bin dann, wenn es nur die zwei Schubladen gibt, bin ich eher der Stämmige. Sprich, ich will ja einen Teufel tun, noch stämmiger zu sein. Warum? Weil ich das noch nie geil fand. Ich habe noch nie irgendwie gefährlich aussehen wollen. Ich habe noch nie breit und kräftig aussehen wollen. Gar nicht. Und deswegen will ich eigentlich shredded werden. Natürlich, da wird auch Muskeln wachsen, aber eigentlich will ich Fett weg. Ich will, dass die Muskeln sehniger werden. Ich will mehr Definition, nicht mehr Masse. Und ganz ehrlich, diese Typen, die sich die ganze Zeit diese komischen Shakes reinballern, wir kennen die ja. Es gibt ja so, ich rede jetzt von einem Art Typ, die im Fitnessstudio gehen, die vorher nicht viel Sport gemacht haben und die meistens dann so einen ganz enges V-Ausschnitt-T-Shirt
dann anhaben. Die liebe ich natürlich auch, die Sportskameraden.
Und die, aber die haben auch immer, finde ich, so eine Speckigkeit in ihren Muskeln. Also die haben extreme Brustmuskeln, die haben auch echt gute Bizeps und so. Und wahrscheinlich, wenn die anspannen, sieht man auch. Aber ich finde... Sag
mal, sprichst du jetzt gerade von Beton?
Beton?
Du kennst nicht Beton?
Ich weiß es nicht, aber was ich meine ist, dass diese Leute... Auch, ich finde, man sieht immer bei so Bodybuildern, bei so Pumpern, dass sie pumpen. Und es gibt Leute, die sind super muskulös. Und da weiß ich sofort, dass die machen irgendeinen anderen Sport. Die surfen oder die ringen oder die machen Kampfsport. Es gibt einfach so zwischen diesem aufgepumpten. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, ob deine Muskeln wirklich nur auf Masse aus sind. Sprich, dann machst du ja eine Sache, dann machst du ja möglichst wenig Wiederholung mit übertrieben viel Gewicht, ja. Du brauchst ja gar nicht so viel machen. Am besten 5 oder so Wiederholungen mit extrem, also dass du auch gerade 5 schaffst pro Ding. Und anstatt die Muskeln auch auf Ausdauer, in Anführungszeichen. Also das ist, die machen mehr auf Muskelmasse als auf Kraft. Und es gibt Leute, die sind echt dünn und sehr kräftig. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Ich habe da die unterschiedlichsten Aussagen gehört und habe auch alles probiert. Also gerade dieses möglichst wenig dafür höchste Intensität sozusagen, das habe ich probiert. Dann habe ich so die ganz klassischen Übungen gemacht, einfach so viel wie du schaffst bei einem bestimmten Gewicht und das Woche für Woche erhöhen. Und am besten hat es mir echt gefallen, so 12 bis 15 Wiederholungen und die Gewichte dann ja in homöopathischen Dosen zu erhöhen, so würde ich es mal sagen. Und das, also wie gesagt, ich habe mir da eigentlich immer viel Zeit gelassen bei der ganzen Nummer und ja, war auch damit zufrieden. Aber zurück nochmal zu Beton. Also, das ist Beton hier. Von Stefan Raab gefunden, muss man sagen. Aber, warte mal, ich muss ein bisschen vorspulen. So, also natürlich ist das eher was Visuelles jetzt gerade, aber er sagt auch gleich noch was.
Sie sagen, der Sport habe sie zu besseren Menschen gemacht. Arthur 25 ist das Alpha-Tier der Truppe.
Also schade, man
muss jetzt... Ach so, kenn ich, mach weg, kenn ich.
Ja, jetzt wollen die Leute aber trotzdem noch ganz kurz hören, was Beton zu sagen hat. Den müssen wir schon noch mal zu Wort kommen lassen, ja.
Lieblingsmuskeln filmen, während die anderen Jungs 1000 Fotos schießen. Wie viele haben sie denn eigentlich von sich?
Also auf meinem Handy jetzt fast 8000 Stück. Wenn ich neue Bilder machen will, muss ich alte Bilder löschen.
Und Philipp, ist das bei dir auch so?
Nee.
Oh Mann.
Pass auf, absolute, du weißt, von mir gibt es keine Lügen. Dann entziehe ich mich eher einer Aussage. Es gibt von mir noch immer, seitdem ich trainiere, kein einziges Muskelanspann-Selfie-Foto. Aber, was ich schon ganz ernst sagen werde, ja, ich habe schon vor dem Spiegel die Muskeln angespannt und mich dabei angeguckt. Das habe ich schon, aber einfach nur, weil meistens ist es eher so, dass Alexi sagt, Alexi meint, dass da schon, oh, du hast auf einmal voll die Definition am Bauch und was weiß ich, Blödsinn. Also ich, ja, vielleicht, aber Definition ist noch übertrieben. Es ist einfach so, dass ein bisschen mehr Fett weggeht und vielleicht unten drunter die Muskeln ein bisschen strammer werden und das mag man vielleicht partiell sehen, aber ich glaube, dass das noch nicht so ist. Am besten war so ein Typ, mein Brillenmann, ja. Ich habe heute übrigens gehört in einem Forum, dass man, ich habe von meinem DHL-Mann erzählt, was ich letzte Woche ja auch gemacht habe, ja. Und da haben sich sehr viele Leute echauffiert, dass ich ihm unterstellen würde, er hätte die PlayStation 5 mitgenommen, wo ich dann mich frage, ihr wart doch nicht dabei, aber gut.
Moment mal, das, was du in unserem Podcast erzählt hast, wurde da thematisiert.
Nee, ich habe das in einem Forum erzählt. Da hat
mich
einer einen Thread aufgemacht.
Ich habe mich schon so gefreut, dass
wir
die Leute kennen.
Der DHL-Mann, der mein Paket, meine PlayStation 5 geklaut hat. Und da habe ich gedacht, ey, da kann ich ja zumindest erzählen, dass der von mir es gemacht hätte wahrscheinlich, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte. Und dann kam, wie es im Internet halt so ist, kamen sofort Leute angerannt von wegen, das ist eine Unterstellung, du weißt ja überhaupt nicht, wie kommst du da drauf und bla bla. Und dann habe ich ihm gesagt, sag mal, ihr wart doch nicht dabei, ich werde es schon einschätzen können. So, ja, warum erzählst du überhaupt die Geschichte, wenn wir darüber nicht urteilen dürfen? Dann habe ich gedacht, hä? Sie können ja urteilen. Sie können urteilen, ob ich sagen hätte sollen, ey, sag mal, warum fragst du das oder warum, was sind das für komische Kommentare? Darüber können sie urteilen. Sie können darüber urteilen, dass er gefragt hat, ob ich sie verkaufe und ich so, nö, und die Tür zugemacht habe, all das. Aber sie, was sie wollen ist, ich erzähle eine Geschichte und sie wollen erstmal grundsätzlich eine Diskussion, ob ich die Geschichte überhaupt richtig erlebt habe. Und da, ich bin inzwischen echt nicht mehr ohne Witz. Also, come on, dann glaubt, mir scheißegal.
Also ich muss mal sagen, für mich ist es jetzt momentan echt ein bisschen schwierig, in der Corona-Zeit weiterhin regelmäßig Kraftsport zu betreiben. Ich bin da so ein bisschen aufs Rad umgesattelt, aber ich würde schwindeln, wenn ich behaupten würde, dass ich jetzt in der kalten Jahreszeit das weiter betrieben habe, den Radsport. Das heißt, momentan befinde ich mich in so einer ganz gefährlichen Phase. Also sprich,
Willst du nicht mitmachen? Also ich meine, willst du dich nicht bei Facebook anmelden,
nee,
mit irgendeinem Fake-Account? Hör doch mal zu erstmal und in dieser geschlossenen Gruppe mitmachen, wo du nämlich, und das, darum geht es mir, das Einzige, was du machen musst, ist jeden Tag die 25 Liegestützen. Das ist so ein Grundding. Und selbst wenn du die mal nicht machst, ist nicht schlimm. Aber diese Gruppe ist schon geil, weil man dadurch halt immer wieder sich dran setzt.
Und was okay, macht. Ich bin ein merkwürdiger Mensch. Das sagt mir meine Frau auch immer wieder. Ich brauche Sporterlebnisse immer für mich selber. Also für mich ist das Schlimmste, Sport mit Leuten zu teilen. Ich weiß auch nicht warum. Fühle ich mich nicht wohl. Und ich weiß, dass ich da die Meise habe. Also ich habe ja auch genügend Freunde, die ins selbe Fitnessstudio gehen wie ich. Und wenn ich manchmal das Auto von einem Kumpel vom Fitnessstudio gesehen habe, bin ich wieder nach Hause gefahren, weil ich einfach meine Ruhe... Ja, es ist für mich... Ich kann es dir nicht sagen. Ich brauche da mein Ding. Ich möchte mit niemandem reden. Ich möchte von niemandem angesprochen werden. Es ist für mich wirklich ein Grund, direkt zu gehen. Also auch wenn diese Trainer, die ja da immer so rumlatschen Und dir dann,
wenn die sagen, hey, mach mal die Schulter ein bisschen gerade.
Dann ist für mich so, vorbei, okay, tschüss, geh ich duschen. Ich geh. Direkt.
What the fuck?
Ja, ich bin, Philipp, das habe ich schon ein paar Mal erklärt, ich bin sozial eher ein schwieriger Typ. Also ich kann mich da nicht so richtig eingliedern. Ich will immer gern für mich sein irgendwie. Also ich brauche das nicht so sehr mit anderen Leuten da abhängen und dass die mir dann irgendwelche langweiligen Geschichten erzählen. Das interessiert mich alles nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich würde ich das niemandem direkt so ins Gesicht sagen. Ich bin in dem Moment schon erstmal freundlich, höre mir das an und es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann wegstampfe, direkt nachdem der sich umdreht, sondern ich mache dann halt meine Übungen noch fertig, also diese eine an diesem einen Gerät und dann denke ich mir so, und das war's. Und dann gehe ich. Und übrigens, auch wenn ich zum Beispiel, jetzt momentan ist es natürlich nicht so oft der Fall, aber früher shoppen gegangen bin und ich werde im Laden von Verkäuferinnen angesprochen, gehe ich. Ich mag das nicht. Also
okay, aber dann hast du, dann reden wir schon über ein pathologisches.
Mag ja sein, Ding. Aber es ist wie gesagt nicht so, dass ich der Meinung bin, dass die eine Meise haben, weil sie mich jetzt hier gerade ansprechen. Ich verstehe
das. Nee, das wäre auch ein bisschen.
Ich mag es einfach nicht.
In die falsche Richtung zeigen.
Ich mag es einfach nicht. Also es ist, ich verstehe schon, dass das Problem bei mir liegt, aber ich wüsste jetzt auch nicht.
Naja, ist es ein schlimmes Problem?
Nee, finde ich nicht.
Schadest du damit anderen oder dir? Nein, also von daher, wo gibst du
vor? Jedenfalls nicht so. Ja, aber jetzt ist also die Frage, was mache ich jetzt ja. in der Winterzeit, weil du weißt ja selber, wie das ist, wenn du einmal damit aufhörst, findest du sofort was wieder du die Liebe kannst, zu deinem.
Was mein Nachbar gemacht hat.
Nee, weiß ich nicht.
Der ist nämlich auch Radfahrer und macht so richtige Touren über die Pyrenäen und. Und der war dann immer im Winter, hat er mich immer begleitet zum Laufen.
Ja.
Den ganzen Winter über. Ist dann sogar Marathon mal mit mir gelaufen und so. Also das ist eine gute Alternative. Die nächste Alternative, lieber Ricky, ist, du holst dir so ein Swift-Ding.
Ja, habe ich mir schon überlegt. Wurde abgewiesen und, von der Familie.
Ja, aber das ist PlayStation praktisch für Erwachsene sinnvoll nutzen.
Sozusagen. Du, ich habe versucht, ich habe alles versucht, um mir diesen Wunsch zu erfüllen, aber meine Frau sagt halt, nee, wenn, dann möchte sie gern so ein, ich habe glaube ich darüber schon mit dir hier gesprochen, so ein Peloton-Bike, weil sie hat ja nichts von diesem Swift und mit so einem Peloton könnte sie dann auch Übungen machen und ich habe ja versucht zu erklären.
Was ist ein Peloton-Bike? Ist das, wo man, das was die UFC-Leute, wo man mit den so einen Ventilator
antreibt? Nee, Peloton-Bike ist praktisch einfach nur so ein normaler Home-Trainer mit einem riesengroßen Monitor vorne dran und die Möglichkeit dann, ja, verschiedene Fitnessprogramme da noch mit zu absolvieren. Und dann gibt's noch so Live-Spinning-Sessions. Aber eigentlich ist das eher ein Spinningrad als ein Roadbike. Und ich also Spinning ist nicht meine Welt. Ich war mit dem Tobi mal beim Spinning.
Ich hab's einmal gemacht.
Und oh ich Gott. Kam mir, also du musst dir vorstellen, jemand, der wirklich bei Sport gerne ungestört sein möchte.
Halt. Stopp. Du hast gerade gesagt, du warst mal mit Tobi beim Spinning. Ja. Du hast uns vorhin erzählen wollen, dass du, wenn du vom Fitnessstudio ein Auto siehst, weitergefahren bist, aber dann warst du mit dem Tobi beim Spinning.
Genau. Und dazu gibt es natürlich auch eine Geschichte, die etwas länger ist, aber ich kann ja mal anfangen und ich muss ja nicht bis zum Ende erzählen.
Tobi bläst einfach wie ein Gott halt.
Nein, das Ding war, Tobi hat mir den Vorschlag gemacht, dass ich mit ihm zusammen in sein, eigentlich war das ein Box-Gym, muss man sagen, aber daran angeschlossen war auch noch so ein normales Fitnessstudio, aber er war immer zum Boxen da. Zweimal in der Woche wurde dort geboxt.
Warte mal kurz, ist der Tobi der, den ich kenne, dieser
Kumpel? Genau, das ist der Tobi.
Ich muss übrigens echt nochmal, ich weiß gar nicht, habe ich dem nicht unterstellt? Oder das war schon mal. Ich habe im Podcast gesagt, der muss auch nachhelfen. Und dann habe ich mich danach, glaube ich, schlecht gefühlt und habe gesagt, ey, hat der es irgendwie falsch verstanden? Und hast du, glaube ich, gesagt, nee, alles gut.
Kann das sein? Der muss auch nachhelfen, sowas? Du meinst in Sachen Steroide und sowas.
Ja, ja.
Nein, also das hat er nicht falsch verstanden. Der lacht da immer, weil das hört er häufiger. Also gerade wenn du den in kurzen Hosen siehst, dann kannst du dir nicht vorstellen, dass das natürlich ist. Also ich habe noch nie solche Beine gesehen. Das ist wirklich abartig. Und du denkst sofort, ja, der muss irgendwas einwerfen. Also
der macht's gar nicht, oder was? Der es klingt so.
Nee, also er nimmt nichts. Der trainiert halt, seitdem er
15
ist. Nee.
Hat auch nie genug. Nee. Ja, ich kannte, weißt du was, ich hatte einen in der Klasse, der Alexis, der. Und der hat, als ich kam, es waren die letzten 2 Jahre, da bin ich auf eine Schule gekommen, weil auf meiner Schule gab es keinen Kunst-LK und ich wollte unbedingt Kunst-LK machen, dann bin ich auf die Schule in Karlsruhe gekommen. Also nur, weil normalerweise kommt man nicht in der 12. Klasse, wechselt man nicht mehr die Schule, weißt du. Und, oder zur 12. Klasse. Und dann haben alle gesagt, boah, der war voll das Pumpergerät und was weiß ich was. Und der sah aber ganz normal aus. Und dann hat er auf einmal irgendwann angefangen, wieder zu trainieren. So nachdem ich ein Jahr auf der Schule war. Und das Erste, was ich wirklich crazy fand, ist, dass der in jeder Pause irgend so ein Tupper-Ding, aber ein fettes Tupper-Ding, also wo ich für die Familie Suppe reinmachen würde, komplett gefüllt mit gekochten Eiern, die in der Mitte durchgeschnitten waren, wo das Eigelb rausgenommen war. Also wo ich so das Gefühl hatte, dass der jede Pause irgendwie 20 Eier isst. Ja? Und ich weiß noch, dass ich damals vom Basketballmäßig her auch oft so ein bisschen Fitness im Keller gemacht habe. So, da hatten wir so einen Stepper, also so ein Treppensteigding. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, was machst denn du so? Und dann hat er mir gesagt, was der alleine an Sit-Ups und so weiter macht. Ey, und es waren einfach irgendwie, ja, 3x 250, dann das 3x 100 und so. Also der war einfach schon innerhalb von einem halben Jahr auf einem Niveau. Unglaublich. Und der war auch das volle Tier. Er hat auch leider dann aber sich so weit hingehen lassen, dass er diese komischen Stoff-Bodybuilder-Hosen sich auch angezogen hat und so. Und da hört es dann, also ich meine, jeder wie er will, aber ich finde, die sehen einfach so scheiße aus. Da muss ich an die Fußbräuchs denken. Ja. Aber dem glaube ich auch, dass er nicht nachgeholfen hat.
Jetzt war es halt so. Ich habe
bei vielen Menschen schon geglaubt.
Ich bin also mit zum Boxen. Fand das auch cool. Und dann hat Tobi mir erzählt, er geht auch regelmäßig hier zum Spinning, ob ich das mal ausprobieren möchte. Das sei mega cool und ich war schon direkt skeptisch, weil, ich weiß nicht, ob es an dem Tag war oder kurz danach, habe ich schon bei so einer Spinning-Stunde einfach mal so reingeschnuppert, also reingeschaut einfach nur und dann lief die ganze Zeit Scooter und Tune und irgendwie sowas, also ganz, ganz komisch und so eine sehr aufgeregte, ja, Trainerin ist ja auf ihrem Spinning-Fahrrad rumgesprungen und ich dachte, da, ich weiß nicht, ob das meins ist. Und hat er mir noch erzählt, das sind aber hier die Fortgeschrittenen. Wir werden natürlich bei den Beginnern mitmachen und da sei das alles viel einfacher. Und es gab wirklich noch nie etwas, das ich mit einer Gruppe gemacht habe, wo ich mir so bescheuert vorkam. Also es ist halt überhaupt nicht meins, dieses Rumgeschreie und jetzt fünfmal nach rechts drehen und dreimal nach hinten und jetzt haltet durch und dann immer dieses Angeschreie da, halt durch, noch eine Minute. Da denke ich, halt doch die Scheißfresse, Mann, ich weiß selber, wie lange ich noch machen will. Das ging mir so auf den Sack die ganze Zeit, dieses Rumgeschreie von der Frau da vorne. Natürlich habe ich ja nicht gesagt, die soll die Fresse halten, ist schon klar, aber es hat mich also eher genervt als angespornt und der Tobi war danach völlig platt und fand das auch mega cool und ob ich jetzt in Zukunft häufiger zum Spinning komme, da habe ich gesagt, Tobi, no fucking way. Es ist absolut nicht meine Welt. Selbst wenn ich nur zu zweit da mit jemandem in dem Raum wäre, dieses Rumgeschreie die ganze Zeit, das hat mich so aggressiv gemacht, weil ich mich immer angesprochen fühlte. Und die hat mich versucht dann immer gefühlt noch zu noch weiteren Hochleistungen zu treiben. Habe ich gesagt, ist nicht meine Welt. Deswegen bin ich da so ein bisschen, ja, ich sag mal, mit Vorbehalten an diese Spinning-Sache rangegangen.
Also zum Thema Pelleten war das jetzt nochmal eine Ausführung. Ich habe Body and Soul gearbeitet bei den Schwabenquellen. Das ist so ein mega exklusives Fitnessstudio, war es zumindest damals. Das da oben im SI-Zentrum. Als Sturgerer muss ich das wissen. Oder
ich weiß, wo es ist. War bei uns immer nur bekannt als Rammelclub.
War's?
Na, die Schwabensauna.
Die Schwabenquellen, da gab es zwei Saunen, wo man wusste, dass da immer Gay-Sex-Action abging.
Und ja,
da
nicht nur gay.
Ich habe auch andere schon gesehen, wo ich wusste, da geht irgendwo in diesem Whirlpool passiert irgendwas unter dem Schaumding. Aber es ist die größte Sauna-Schwimmbad Europas gewesen damals und es ist auch lange nicht jeden Tag oder jede Woche. Ich habe das ja mitbekommen, wenn da sowas passiert ist immer. Und es ist eigentlich ein cooles Ding so, ja. Es ist natürlich heutzutage, also wenn es immer noch so aussieht, wie es damals aussah, ist es natürlich echt nicht modern, ja. Spas sehen inzwischen echt geiler aus. Das ist mir so also Tropika-Bad-mäßig. Aber scheißegal, wie kam ich eigentlich dahin? Genau, und da habe ich ja gearbeitet im Fitnessstudio und ich war damals so unfit. Ich war so unfit. Ich weiß, dass ich immer mir noch 3 Zigaretten auf Kette reingeballert habe, bevor ich da die Morgenschicht gemacht habe, mir richtig schlecht war.
Und ja, warst du da auch fett oder so? Oder warst du jetzt einfach nur, hast du keinen Sport gemacht, aber sonst?
Nee, ich war nicht so fett, wie es später mal war, als unsere Kinder jung waren. Da hatte ich so meinen fettesten Moment. Aber ich war auf jeden Fall fetter und viel unsportlicher als jetzt, weil ich habe da noch Bon geraucht. Ich habe gar keinen Sport gemacht.
Du sagst ja so, als ob das zwangsweise zusammenhängt, Bon rauchen und fett werden.
Nein, ich rede aber von Gesundheit. Also ich komme jetzt auch nicht nur auf Fett. Und dann hat der Tony, der Fitnesstrainer da, der, egal wo du ihn und wie du ihn irgendwo angefasst hast, angetätschelt hast, also angefasst, nicht, dass ich inzwischen in den Schritt gefasst habe, aber egal wo du ihn berührt hast, das war so ungefähr wie, als ob du ein Holzmöbel berührt hast. So wenig Körperfett hatte der. Und der hat irgendwann mal so, weil man es musste, wenn man da arbeitet, auch mal so einen komischen Einweisung machen, dass man auch den Leuten erzählen kann, was passiert und so. Und dann hat er so einen klassischen VO2 Max Geschichte gemacht, wonach man dann praktisch das körperliche Alter bestimmen kann. Und ich glaube, ich war damals 72.
Ah ja, gut, dann ist es aber auch ein absoluter Quatsch.
Nein, es ist so eine Belastbarkeit. Und ich habe ja später, vor 3 Jahren, bei der Koryphäe in Deutschland, die sowas macht.
Deadlift, die Soest.
Nee, bei Herrn Pfeiffer in Karlsruhe, der war der erste in Deutschland, der überhaupt Prädiagnostik gemacht hat und praktisch versucht hat, den Körper auf allen möglichen, und das meine ich wirklich, auf allen möglichen Wegen zu messen und so möglichst früh Sachen erkennen zu können, aber auch den Fitnesslevel zu testen. Sprich, da werden die Gefäßwände gemessen, weil daran sieht man, wie groß die Gefahr ist, weil du einen Herzschlag bekommst wegen Verkalkung und so weiter. Und Belastungs-EKG, Hören, Schmecken, Sehen, alles wird getestet. Und da war ich dann irgendwie auf einmal 28 oder irgend sowas. Obwohl ich über 40 war. Also das ist schön, dass ich im Leben jünger geworden bin und nicht älter. Aber was ich sagen wollte ist, dann hieß es, ich habe 2-mal Step-Aerobic gemacht. Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Ist ja nett, dass deine Frau gerade das Geschirr abräumt vom Tisch, aber...
Eigentlich ist die Tür zu, aber ich...
Man hört es, ja, egal.
Ich höre es auch.
Wir sind also ja nicht professionell. Auf jeden Fall habe ich dann
Moment auch mal Spinning mal, das kläre ich mitgemacht. Hier direkt live.
Jetzt, du Drecksau! Bist du mal ruhig da?
Komm mal kurz.
Oh, jetzt wird sie hier noch gedemütigt einbestellt. Hier, komm mal.
Wenn du jetzt das hier so anschaust, das ist praktisch ein Mikrofon. Ja. Und das nimmt mehr oder weniger alles auf, was hier in der Wohnung passiert. Und ja. Also das
ist mansplaining to the fullest.
Wenn du drüben die ganze Zeit die Gläser und Teller zusammenschlägst, hört sich das fast so an, als würdest du es hinter mir machen. Ja, das wäre jetzt echt gut. Also du weißt ja, Montag 19.
So sollte ich das auch mal, anstatt so rumzubringen. Leute, ich nehme hier auf. Einfach so, schön, so richtig anniedrigen. So richtig, so von oben herab. So, hey, siehst du das hier? Das ist ein Mikro. Was glaubst du, was das Mikro macht?
So, Philipp, sag ich mal kurz ein Rauchneiglasse.
Jetzt hast du aber mal kurz jemand. Du kannst es ja anhören, was ich dazu gesagt habe.
Ach so. Ich bin mal gespannt. Jetzt geht's los. Cancel Culture.
Ich dann mit der
also ich muss dazu sagen, das war natürlich ein Spaß. Meine Frau wird hier auf einer Sänfte getragen und hat alle Freiheiten. Sie darf machen, was sie will.
Ich glaub's dir.
Das habe ich jetzt absichtlich zugespitzt. Und ich schneide es nicht raus. Das ist genauso drin.
Natürlich wird nichts rausgeschnitten.
Man muss ja aufpassen. Du, ich muss dir erzählen. Neulich.
Nein, ich will jetzt erst die Geschichte
erzählen. Ach so, ja, schon, die war spannend. Die war echt spannend gerade.
Nee, jetzt hör doch mal zu. Und dann habe ich auch Spinning gemacht. Die ist mindestens so spannend wie deine Spinning-Geschichte.
Nee, grundsätzlich finde ich es einfach jetzt schon spannend.
Ist das öde? Langweilig. Langweilig.
Die machen jedes Auto. Also sie machen nicht so, du siehst verdächtig. Also es ist nicht mehr so, dass du dann als Schwarzer angehalten wirst und der Typ mit dem Mercedes da vorbeifahren. Nein, es muss jeder kurz blasen. Aber sie sind so super freundlich. Es hat nichts mit einem deutschen Polizeialkoholkontrolle zu tun. Es ist wirklich so, schönen guten Abend, wir machen eine kleine Alkoholkontrolle, wenn Sie einmal kurz blasen möchten und sowas. Und okay, vielen Dank, schönen Abend noch. Bababam. So geht es.
Wie ist denn das grundsätzlich? Wie ist denn das grundsätzlich jetzt in Holland? Also du darfst in diesen Coffeeshops rauchen.
Ja.
Aber du dürftest jetzt nicht, keine Ahnung, auf einer Parkbank dir einen durchziehen oder so.
Ist von Stadt zu Stadt verschieden. Es ist sowieso keine Strafe in dem Sinne. Also wenn dann kriegst du halt so eine Ordnungswidrigkeit, wie wenn du ohne Licht abends Fahrrad fährst oder so. Also da gibt's nichts Gerichtsmäßiges oder sowas.
Aber gibt es noch klassisch Dealer zum Beispiel? Also,
es gibt natürlich noch klassische Dealer. Ich kenne auch, ich habe auch damals Leute gekannt, wo du dann halt ein bisschen so Bringdienste, zum Beispiel die Schwester von einem hat das gemacht und da hast du halt dann immer gleich für 50 oder 100 Euro und hast da gleich eine fette Tüte bekommen, wo du auch prozentual mehr bekommen hast als im Shop. Aber das Problem ist natürlich, wo kriegen die Jugendlichen was her? Und ich bin letztens mit dem Sammler durch die Stadt gelaufen und dann sehe ich so 50 Meter weiter so drei Kids, aber echt im Alter, also vielleicht 14 oder so, ja, die warten und dann denke ich mir, bin ich stehen geblieben. Ein paar Meter weiter, habe das beobachtet und dann sehe ich auch echt so eine Tusti, die aus dem Coffeeshop kommt und den Kiddies dann so ein Dreierpack Joints gibt.
Und okay.
Ich habe ein Foto gemacht von ihr und bin direkt zum Coffeeshop gesagt, hier, die da, ihr müsstet die noch auf der Kamera haben. Die hat gerade Kindern was verkauft, weil die werden geschlossen, wenn sowas.
Ja, ich meine, das ist ja auch richtig so. Also ich möchte ja.
Ja, voll. Ich habe mich auch aufgeregt. Also ich bin ja keine Snitch, aber da, ich war auch kurz davor, ich habe mir aber gedacht, zum Glück habe ich es nicht gemacht, weil mein Sohn war dabei und man weiß dann am Ende machst du dir doch Feinde und dann hat die irgendeinen was weiß ich was Freund und. Mhm. Aber eigentlich hätte ich hingehen sollen, sagen, stopp, aufhören. Die festhalten sollen an der Jacke, eins von den Kindern festhalten sollen, sagen, ruft die mal die Polizei, hier ist gerade jemand, der an Kinder Drogen verkauft hat, weil das ist das Letzte.
Ja, also ich persönlich finde das ja echt cool, wie sie das auch in den Staaten dann gelöst haben. In Colorado ging das, glaube ich, los, als es dann die Cannabis-Stores gab und soweit ich das weiß, haben die ja dadurch, durch die Steuereinnahmen, einen richtigen Aufschwung erfahren. Gerade in Colorado. Und das ist halt auch das, was ich ein bisschen merkwürdig finde, dass es kategorisch ausgeschlossen wird hier in Deutschland, weil das ist ja natürlich auch noch ein Argument, ja, du könntest das besteuern, du könntest das so ein Stück weit ja auch überwachen, was da so rausgegeben wird und du könntest gleichzeitig diese gefährlichen Legal Highs so ein Stück weit.
Ja, aber ich glaube, dass in Deutschland die Alkohollobby viel mächtiger ist, als wir uns vorstellen können. Also zum Beispiel diese letzte Drogenbeauftragte, die war ja Tochter von einem Brauereibesitzer in Bayern. Die haben Hopfen angebaut und so. Diese, wie hießen die nochmal? Ganz schlimme Frau. Moment, die neue ist auch nicht besser.
Hier in Deutschland meinst du?
Ja, aber in Holland ist es grundsätzlich so, dass es gibt natürlich noch Dealer, aber eigentlich kriegt man das nicht mit. Das sind dann irgendwelche Leute wahrscheinlich, die zu Hause hocken, ein bisschen besser verkaufen. Aber du wirst niemanden finden in irgendwelchen Parks oder so, der dir Kifferei verkauft.
Ja, das ist ja jetzt, finde ich, in Deutschland auch irgendwie nicht mehr so wie früher. Also du kannst dich mit Sicherheit auch noch daran erinnern, dass es in irgendwelchen Stadtparks dann irgendwelche Leute gab.
Gibt es doch bestimmt noch.
100%. Ja, das kriege ich halt gar nicht mehr mit. Also früher war das so allgegenwärtig, meiner Meinung nach.
Aber ich bin mir sicher, dass in Karlsruhe beim Schloss, wenn du hinten durchläufst zum Tempel, dass da immer noch Leute sitzen. Und wenn nicht, dann auf dem Weg spricht dich irgendeiner an, der da auf seinem Handtuch liegt und sagt, ey, braucht ihr was? Und dann hat er irgendwo da unter so einem Löchle im Boden irgendwie so ein paar Tütchen, weißt du?
Das war für mich immer ganz, ganz schlimm, sowas, also von einer ganz fremden Person direkt in der Stadt oder so zu beziehen. Also das ging
ja, ich weiß, da kam ich mir vor wie so ein fucking Superjunkie.
Ja, und das ist halt auch so ein Ding. Also das kann man ja nicht von der Hand weisen, dass du schon auch Leute hin zu anderen Drogen treibst, wenn du halt ständig dein Zeug bei irgendwelchen Dealern dir besorgen musst.
Das glaube ich nicht.
Ich sag nicht, dass es grundsätzlich so funktioniert. Aber
wie sollen das funktionieren?
Na, ich kann mir halt schon vorstellen, dass ein Dealer dir auch mal was anderes anbietet als nur Gras.
Ja, natürlich.
Also das habe ich auch schon erlebt. In Clubs habe ich das oft erlebt.
Es gibt doch keinen Menschen auf der Welt, der hingeht und sagt, ey, ich will was zu kiffen kaufen. Und dann sagt er, nee, ich habe Heroin, dann nehme ich halt das. Das ist doch so ein Blödsinn.
Nein, nicht Heroin. Bei mir war es
so, dass man dann sagt doch auch nicht so, ey, der Typ hier, der verkauft, ich weiß auch nicht.
Nicht Heroin oder so, aber was ich erlebt habe.
Kokain, alles, was sonst verkauft wird, das ist doch nicht das, was du in dem Moment willst. Das ist doch auch nicht, wenn du in einen Café gehst und sagst, hey, wir haben keinen Kaffee, aber wir haben hier einen Cocktail. Oh, dann nehme ich halt den Cocktail. Nee,
ja, das mag sein.
Dann gehst du auch wieder und sagst, nein, ich wollte eigentlich nur einen Kaffee trinken.
Das mag sein, dass du so reflektierst. Das mag sein, dass du so reflektiert in die Sache rangehst, wenn du, keine Ahnung, 25, 30 oder älter bist. Aber ich kann mich halt erinnern.
Ach komm, als ob ein Kind dann sagt, oh, dann nehme ich halt ein bisschen Kokain. Oder
nein, ich guck mal, jetzt gehst du direkt ins andere Extrem. Es geht mir darum, als ich jetzt so 18, 19, 20 war, dann war es eigentlich immer gang und gäbe, dass ja so gegen halb fünf, sag ich jetzt mal fünf, dass man dann so geguckt hat, ob irgendeiner irgendwoher Gras besorgen kann. Und mal hat der eine was besorgt und mal der andere. Und wenn du dann im Club jemanden angesprochen hast, von dem du wusstest, dass er was vertickt, und der hat dann gesagt, ja, ich habe auch noch irgendwie, keine Ahnung, Ecstasy oder LSD oder sowas da, dann hat man, also 100% hat der ein oder andere dann auch mal gesagt, ja komm, gib her. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das kann ich aus eigener Erfahrung so weitergeben. Und das meine ich halt einfach damit, ich sage jetzt nicht, dass das dann automatisch dann zu ganz krassen Fällen führt. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man das jetzt grundsätzlich dann immer so gleichsetzen muss mit derjenige, der kifft. Das ist so die Einstiegsdroge und so. Das kannst du von Alkohol genauso sagen. Darum geht's mir ja gar nicht. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es halt viel sinnvoller wäre, wenn du das in normalen Shops bekommen könntest. Von mir aus auch mit diesem ärztlichen Zertifikat oder so, dass du im Endeffekt von jedem Arzt bekommst, wenn du ihm sagst, du hast Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder so. Das kann man ja noch mit einführen, so als Schwelle. Ist für mich völlig in Ordnung. Aber ich find's halt einfach... Ich finde es halt einfach blöd, dass du Leute damit kriminalisierst und auch dein Rechtssystem belastest, und es wäre einfach nicht nötig. Also ich sehe halt hier kein großes Problem für die Gesellschaft, und in allen Ländern, wo es legalisiert wurde, siehst du jetzt auch nicht irgendwie einen massiven Anstieg an Menschen, die plötzlich härtere Drogen nehmen als zum Beispiel Gras und Cannabis. Also ich glaube, es gab nur mal diesen Anstieg, wo war das, auf Malta oder Portugal, wo war das, wo sie alles legalisiert haben? Gab es da auch mal so ein
Portugal,
Projekt?
Portugal, aber das stimmt auch gar nicht, dass das da legalisiert
wurde. Aber deutlich mehr wurde da legalisiert, oder?
Da gab es doch keinen Anstieg.
Nee, irgendwo habe ich das mal gelesen, dass es dann auch schon bei den härteren Drogen deutlich zugenommen hat. Aber die Frage ist natürlich immer, in Relation zu was? Also zu den Zeiten, als überhaupt gar keine Statistiken erfasst wurden, ja, das ist halt dann auch no shit.
Das ist immer schwer.
Nee, aber ich würde es halt gut finden, wenn sich da irgendwann mal was tun würde, weil das ist ja das nächste Problem. Du hast hier in Europa ein Land, dein Nachbarland, da ist es legalisiert, und 5 Kilometer über die Grenze drüber ist es dann eine Straftat. Das
war mit Holland schon immer so.
Ja klar, aber das ist doch totaler Quatsch. Also das macht halt für mich nur Sinn.
Und oft hat übrigens der Schäuble und andere haben versucht, Druck auszuüben. Dass die haben auch den Druck ausgeübt und wollten ursprünglich diesen komischen Cannabis-Pass, diesen Coffeeshop.
Es gibt doch die Geschichte mit dem Hearst, oder wie der heißt, von der Papierindustrie, der in den Staaten Cannabis und so verteufelt hat, weil er Angst hatte, dass... Hast du das mal mitbekommen? Hast du die Geschichte schon mal gehört? Noch nie? Nee.
Vielleicht doch, und ich warte mal kurz ab, wie sie ist.
Dann ja, also ich kann es jetzt auch nur ganz, ganz grob zusammenfassen. Das ging irgendwie so, dass man halt festgestellt hat, dass die Hanfpflanze ja auch zur Papierherstellung verwendet werden kann, und das sei irgendwie entweder ergiebiger oder günstiger, das anzubauen. Und irgendwie dieser Papierheini in den Staaten, so eine Art Coca-Cola-Bruder in Einzelpersonen, hat sich gedacht, hier, ich muss jetzt irgendwie dieses Hanfprodukt verunglimpfen, so dass die mir damit nicht mein Papiergeschäft zerstören. Hast du noch nie was davon gehört? Ich gebe das jetzt ganz, ganz, ganz schnell.
Also ach so, ich weiß mit dem, dass ursprünglich Hanf deswegen überhaupt wegkam, es war ja mal legal auch in Deutschland.
Ja, in Deutschland weiß ich nicht, ich weiß nur von den Staaten. Und deswegen wollte ich jetzt fragen, ob das hier in Deutschland auch, also das muss ja irgendwie dann auch zusammenhängen, sonst macht es ja auch keinen Sinn. Also es ist ja jetzt nicht so, dass nur weil es in den Staaten verboten wurde, dass es dann gleichzeitig auch in allen anderen Ländern verboten wird. Also das macht ja für mich jetzt einfach noch erstmal keinen Sinn.
Nein, ich glaube, dass das weltweit, das war halt sowas, das ist in den 50ern oder so hochgegangen. Wir hatten davor keine Drogenszene und wir haben das nicht als sowas bezeichnet. Und ich glaube, dass einfach weltweit irgendwann in den 60er, 70er man gesagt hat, hey, es gibt sowas wie Drogen, wir müssen da verbieten, die Leute sterben dran.
Ja. Aber du hattest doch davor auch schon Drogen, also gerade dann auch.
Ja, aber sie waren nie gesellschaftlich, also es gab ja diese Opiumhöhlen und was weiß ich, aber sie waren nie so, dass die Politik dachte, sie muss sich drum kümmern oder sie muss das in irgendeiner Weise bekämpfen, dieser War on Drugs auch und diese ganze Schwachsinn.
Ja.
Und ich glaube, dass das eben irgendwann halt einfach weltweit sich das so entwickelt hat. Man hat auch früher wahrscheinlich keine Gesetze für Autos, dass sie zu schnell fahren können, weil die einfach nicht zu schnell fuhren. Und ich glaube, dass das ähnlich mit der Drogen ist, dass sich das irgendwann so entwickelt hat, dass man es nicht mehr praktisch unter den Teppich kehren konnte.
Ja, das beschäftigt mich gerade. Also dadurch, dass ich halt jetzt mit diesem CBD ganz gute Erfahrungen mache, denke ich mir halt so, ja, warum muss das irgendwie so schwierig sein, da dann vielleicht auch noch ein bisschen stärkeres CBD zu bekommen. Von mir ist dann auch noch mit so einem kleinen berauschenden Anteil. Was ist das Problem daran? Also dieses darf nicht mehr als 0,2% THC drin haben, und dann kriegst du irgendwie diese ganzen Grasgeschichten hier nur irgendwie mit einem 15-prozentigen CBD-Anteil. Jedenfalls habe ich das bislang nur so rausgefunden. das ärgert mich irgendwie. Ich fühle mich da irgendwie bevormundet, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich das nicht selber entscheiden? Ich kann auch in den Supermarkt gehen und mir, keine Ahnung, 5 Flaschen Schnaps kaufen und mir die reinleeren. Also ich verstehe da die Logik dahinter irgendwie nicht so ganz. Ja. Aber du wahrscheinlich auch
ja,
nicht.
Ja, das ist ja, aber das ist ja das, was die Deutschen sind aber auch extremst obrigkeitshörig ja. Und vor allem die sind auch, und das finde ich viel, viel wichtiger, sie wollen, dass der Staat sich drum kümmert. Wenn du mit Deutschen eine Diskussion hast und dann sieht man, ey, da hat einer, was weiß ich, dieses und jenes sich gekauft und hat sich dann, weil er es völlig anders genutzt hat, hat er sich damit umgebracht, ja. Und dass die dann, dass man dann danach sagt, ey, weißt du was, da müssen wir das verbieten, da müssen wir irgendwas, das müssen wir doch irgendwie, keine Ahnung, wo ich dann denke, auch wenn du zu Deutschen sagst, Cannabis kann man doch legalisieren, ist doch kein Problem, eigentlich kann man alle Drogen legalisieren, dann denken die erstmal, hä?
Dafür, ja.
Nein, aber dann denken viele, hä, wie kann man denn bitte dafür sein, dass man Heroin, wir wissen doch, wie schlimm das ist. Es geht aber nicht darum, dass wenn der Staat sagt, das ist legal, dass man dann sagt, mach das. Das ist eine Empfehlung von uns, sondern dass man einfach merkt, das illegal zu machen, bringt uns nichts. Also wir machen uns da mehr Probleme als sowieso, weißt du, was ich meine?
Nancy Reagans ausgerufener Krieg gegen den Drogen, den wirst du halt nie gewinnen können. Das ist ja das. Also du wirst diesen Krieg gegen, das heißt ja dann auch immer so schön, du musst ihn führen, auch wenn du ihn nicht gewinnen kannst. Das ist absoluter Bullshit. Weil im Endeffekt macht das ja alles nur noch schlimmer. Wenn es was bringen würde, ihn zu führen, dann hättest du ja nicht so Zustände in Mexiko, wie du sie jetzt halt eben hast. Also wo komplette Landstriche nur durch Drogenkartelle oder von Drogenkartellen beherrscht werden. Und natürlich sind wir hier in Deutschland nicht irgendwie nah dran, dass es solche Zustände gibt oder so. Aber man trägt natürlich dazu bei, dass es dann vielleicht auch in Osteuropa, behaupte ich jetzt einfach mal so, ohne es konkret zu wissen, aber mit Sicherheit auch nicht gleiche Zustände wie in Mexiko gibt, aber es geht auch in diese Kartellrichtung und dass da komplette rumänische Stadtgebiete dann, dass da Drogenküchen entstehen und Menschen das ihre tägliche Arbeit nennen, das ist doch absurd. Und hier in Deutschland kaufen das dann irgendwelche Leute? Oder ich glaube, das ist dann auch in der Tschechei, ist das, glaube ich, auch ein Problem mit Meth vor allem. Und hier in Deutschland kaufen das Leute. Und du denkst so, okay, also wenn es jetzt legalisiert wäre und es gäbe eine geordnete Abgabe, hättest du zumindest mal jetzt nicht die Gefahr, ist vielleicht jetzt ein bisschen naiv, aber die Gefahr, dass du Scheiße zu dir nimmst, also ich meine jetzt, weißt du, schlecht zubereitetes Meth, wenn man es jetzt mal so sagen kann, oder von mir ist auch Kokain oder so. Und ich bin ja nicht dafür, dass jeder jetzt in DM-Markt geht und sich da ein Päckchen Kokain rauslässt, sondern das ist dann schon etwas, was ich, glaube ich, über so, man würde es dann wahrscheinlich auch Coffeeshops nennen oder so, aber es müsste dann schon irgendwie ein Laden sein, der sich einer gewissen Kontrolle unterziehen muss. Weißt du,
verstehst du? Es war ganz lang Ecstasy in Holland legal, ne?
Ja, das finde ich ja auch okay. Ich finde es völlig okay.
Ich finde, alles sollte legal sein.
Ja, also ich finde, was man dazu sagen muss.
Man sollte der Jugend nicht zugänglich machen und man sollte viel mehr aufklären über Gefahren.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Weil das ist der schlauste Satz, den ich mal gehört habe zum Thema Drogen. Den habe ich von Holger Klein gehört, der ist ja auch Podcaster, und der meinte mal, Er hat relativ viele Drogen genommen in seiner Jugendzeit und meinte so, er hat also keine Erfahrung, die er mit Drogen gemacht hat, weil jetzt muss ich den Satz richtig wiedergeben, keine Erfahrung, die er mit Drogen gemacht hat, war so gut, dass sie ohne Drogen nicht hätte besser sein können. Ja, irgendwie so in der Art, ja, das kriege ich genau. Nicht so richtig zusammen. Aber es machte damals, als ich es gehört habe, sehr, sehr viel Sinn. Ich kriege es jetzt, wie gesagt, nicht ganz zusammengefügt. Aber im Endeffekt wollte er sagen, all das, was er mit Drogen erlebt hat, das war jetzt nicht irgendwie so cool, dass er sagt, dafür lohnt es sich, Drogen zu nehmen. Das wollte er eigentlich den Leuten mit auf den Weg geben. Und Aufklärung ist das eine Thema, ganz klar. Und wie gesagt, das Dekriminalisieren finde ich halt viel, viel wichtiger. Weil Leute damit ihr Leben ruinieren können, ja, mit Dingen, die das ist halt völlig absurd. Und da müssen wir ja gar nicht über irgendwelche härteren Drogen sprechen. Da reicht es schon, wenn du über Cannabis oder so sprichst. Also es ist momentan irgendwie ein bisschen so ein Thema für mich, weil mir hilft es halt brutal, wenn es ums Thema Einschlafen geht oder so. Ja, weil ich halt extreme Schlafprobleme habe und da hilft es mir halt brutal. Und da habe ich das Gefühl, Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich jünger war, regelmäßig gekifft habe, dass es immer super war vom Einschlafen her, wenn ich dann abends noch mal was geraucht habe. Ja, aber allein deshalb schon. Und dann wollte ich dir noch ganz kurz eine Geschichte erzählen von meiner Mutter, der ich erzählt habe, dass ich das jetzt zu mir nehme. Und dann hätte sie mal ihr Gesichtsausdruck sehen müssen. Natürlich völlig erschüttert. Ihr Sohn, jetzt Drogenjunkie. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, du bist schwer Rheuma erkrankt. Also meine Mutter ist wirklich schwerst Rheuma erkrankt. Dann habe ich gesagt, ich bin mir sicher, dass du, wenn du mit deiner Ärztin sprichst, sowieso schon die Möglichkeit haben könntest, Cannabis legal zu beziehen, also über ein Rezept. Weil ich glaube, bei Rheuma-Patienten und Schmerzpatienten ist das ja inzwischen auch in Deutschland möglich. Und ich bin mir auch sicher, dass es dir hilft. Und aber das war für sie im Endeffekt, wie wenn du sagst, keine Ahnung, spritze hier mal das Heroin, das hilft. Weißt du, also die war völlig empört. Und dann merkst du halt schon, dass da, glaube ich, ein Großteil der Gesellschaft schon viele Vorurteile noch da sind, die du nicht so einfach so abbauen kannst. Aber naja, wir werden es wahrscheinlich nicht unbedingt lösen.
Nee, mit ziemlicher Sicherheit nicht.
Gut, ich sage jetzt mal auf Wiedersehen, Herr Jordan.
Ich auch.
Es war am Ende dann doch schön. Es gibt einen geheimen Schnitt im Podcast, das werdet ihr bemerkt haben. Wir waren einfach mit dem Ende nicht zufrieden. Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Philipp sagt Tschüss.
Machst du jetzt ernsthaft?
Ja, ist jetzt Zeit, oder? Podcast-Ende.
Hast du die ganze Zeit aufgenommen?
Ja, wieso? Darf man das jetzt nicht mehr senden?
Wie geil. Ja, ist okay. Dann wissen die Leute zumindest, dass du nur eine kleine...
Ach, komm.
Du hast mich verarscht, ey.